Ja, liebe Wahlgemeinde, der französische Historiker Philipp Ariès hat mal gesagt, wir Heutigen leben im Vergleich zu den früheren Generationen zwar länger, aber insgesamt kürzer. Denn früher lebten die Leute 30 Jahre plus ewig und wir nur noch 90. Und das erzeugt Unruhe. So viele Dinge bietet dieses Leben und gleichzeitig so wenig Zeit. Und wenn man das Gefühl hat, keine Zeit verlieren zu dürfen, dann geraten sogar Menschen unter Verdacht, die Hände in den Schoß legen, die einfach mal sitzen wollen. Wie dieser Mann im Sketch von Loriot. Seine Frau will ihm offenbar mit besten Absichten dazu aufhelfen, irgendwas zu tun. Denn einfach mal nichts tun, ist eine Zumutung. Das geht ja nicht. Und ich dachte mir, ist es nicht so, dass wir beide dieser Personen aus dem Sketch in uns wohnen haben? Einerseits diese Stimme, die sagt, jetzt setz dich mal hin, gönn dir mal Ruhe. Und die andere, die antreibt, die sagt, du musst noch dies und musst noch das. Und das Dumme, gerade jetzt so mit Blick auf die nahende Ferienzeit, ist doch, die fahren auch mit in den Urlaub. Ja, warum sind die beiden da? Naja, es sind zwei Impulse in uns, nicht, die aufeinandertreffen. Unser Körper, unsere Seele insbesondere spürt einerseits, dass Ruhe unheimlich wichtig ist, dass uns das gut tut. Und gleichzeitig verspüren wir diesen Drang, in dieses Leben alles hineinpressen zu müssen, was geht. Dass wir diesen Eindruck haben, irgendwie die Zeit ist knapp, ist immer viel später, als du denkst. Das Leben ist hastig, ist schnell, Effizienz ganz wichtig. In der Karriere, sogar in der Liebe, im Spaß haben, das Leben quasi als letzte Gelegenheit. Naja, und diese Haltung, die kostet. Wir amüsieren uns zu Tode, analysiert der Medienkritiker Neil Postman in seinem gleichnamigen Bestseller. Wir arbeiten uns zu Tode, heißt ein anderes Buch von Diane Fassel, einer amerikanischen Unternehmensberaterin. Und die Liebe, so heißt es, sterbe an ständiger romantischer Überforderung, so sagt der Beziehungsfachmann Jörg Willi. Von Verteilungskämpfen ganz zu schweigen. Jeder, der mir in die Quere kommt, mindert potenziell meine Lebenschancen. Jeder ist ein gleichsam personifiziertes Gefahrenmoment, das ich zu kurz kommen könnte. Das provoziert den Kampf aller gegen alle. Mann gegen Frau, arm gegen reich, schwarz gegen weiß, Familie gegen queer. Das führt zu gesellschaftlicher Entsolidarisierung, zu Polarisierung, Kulturkämpfen, Kriegen, you name it. Die Medien sind ja voll davon. Und interessant ist, es gibt Reminiszenzen in der Bibel, die dieses Denken aufnehmen. Die nämlich ganz nüchtern und gleichsam realistisch bilanzieren. Unter den Bedingungen der Diesseitigkeit geht die Gleichung nämlich sogar religiös nicht auf. Dass man etwa sagt, ich führe hier so ein gottgefälliges Leben, ich halte mich an die Gebote. Ich beachte die Weisungen Gottes als Beipackzettel zu dieser Schöpfung. Und dann wird er mich privilegieren. Dann geht's mir gut. Pustekuchen, die beunruhigende Entdeckung, der Tod macht alles gleich. Da heißt es im alttestamentlichen Buch des Predigers, das ist das Unglück bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass es dem einen geht wie dem anderen. Was machen wir daraus? Geh nun hin und iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupte Salbe nicht mangeln. Genieße das Leben mit der Frau, die du lieb hast, solange du das eitle Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat. Denn das ist dein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Denn im Totenreich, in das du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Man hat fast so den Eindruck, das sei so eine Aufforderung zum Lebe jetzt. Nicht? Du hast nur dieses eine Leben. Gib Gas, Bei genauem Hinschauen wird es dann doch ein bisschen anders. Es gibt hier ja schon so einen gewissen Haltepunkt, der über das Diesseits hinausführt. Denn dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Also bei allem Genießen des Augenblicks gibt es schon die Perspektive für eine ewige Instanz. Ist offensichtlich nicht egal, wie man sein Leben führen soll, aber welche Konsequenzen das im Diesseits hat und wie Gottes Urteil sich im Totenreich auswirkt, bleibt hier offen. Wir ziehen deshalb mal weiter zu einer neutestamentlichen Geschichte. Mal sehen, ob wir da noch einen spannenden Impuls bekommen. Da sind die beiden Personen aus dem Sketch auch in leicht verwandelter Form wieder da. Die treibende Ehefrau und der sitzende Mann. Wir könnten sie auch Muss und Muße nennen. Beim Evangelisten Lukas heißen sie allerdings Martha und Maria. Ich lese aus Lukas 10. Als Jesus und seine Jünger weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester jetzt alleine dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Ich finde, in dieser Geschichte kann man so gut sehen, was passiert, wenn Hast und innere Unruhe auf Beziehung trifft. Manchmal dämmert es einem ja so erst so ein bisschen hinterher, nicht, was man in einer zerbrochenen Beziehung alles versäumt hat. Man ist sich nur noch zwischen Terminen über den Weg gelaufen, Momente echter Begegnung hat es kaum noch gegeben. Sich wahr und ernst zu nehmen, die Ansprüche des Alltags nicht über die Ansprache des Partners zu stellen, das ist eine echte Herausforderung in unserer Zeit. Martha verliert sich im Vielerlei, im Gewühl des Alltags. Sie wird wörtlich hin und her gezerrt von den Dingen, die auch noch alle gemacht werden müssen, kennen wir ja. Und zwar für diesen hohen Besuch, der ja auch augenscheinlich da ist. Und sie hat das Recht und die allgemeine Sitte der Zeit durchaus auf ihrer Seite. Nicht Gastfreundschaft galt und gilt bis heute im Orient als heilige Angelegenheit. Dem war alles andere unterzuordnen. Und auch unser Alltag bietet ja Zwänge, die quasi als unhintergehbar, als unhinterfragbar gelten. Und das Erstaunliche, Maria beugt sich dem nicht. Sie beugt sich vor dem Herrn. Sie sitzt zu seinen Füßen in dieser aufnahmebereiten Haltung der Schülerin. Sie nimmt die Begegnung mit dem Gottessohn im wahrsten Sinne des Wortes wahr. In Wahrnehmen steckt ja Wahrheit drin. Wahrheit ist so nach klassischer philosophischer Definition die Übereinstimmung, die Adequatio heißt es in Latein, von angeschauter Sache und der vernehmenden Vernunft, also unserer Wahrnehmung. Und indem sie Jesus zu Füßen sitzt, nimmt Maria eine stimmige Haltung ein und tritt dadurch in einen Wahrheitsraum von Jesu Gegenwart ein. Gegenüber Gott, seinem Wort ist eins notwendig, also wendet unsere Not. Das Zuhören, offen sein für seine Gegenwart. So leicht gesagt, so schwer getan. Warten, dass er uns entgegenwartet, dass er zu uns kommt und uns in die Gegenwart seines Geistes führt. Geistesgegenwart, das wär's. Da ist uns Gott ganz nah, nicht nur so allgemein, er ist uns nah. Da lässt er sich wahrnehmen. Es gibt Momente im Leben, da wendet sich das Leben quasi persönlich an uns und die sollten wir tunlichst nicht verpassen. Die sollten wir nicht in Geschäftigkeit erdrosseln. Das sehen wir nämlich bei Martha. Ihre Agenda, ihr Treiben, das, was sie antreibt, lässt sie das Zeitfenster verpassen, das einen Wahrheitsraum für sie geöffnet hat. Und sie kriegt das gar nicht mit, nicht? Da ist der leibhaftige Gott zu Besuch und will ihr etwas sagen, aber sie hört nicht. Jedenfalls nicht auf das eine Wort. Dennoch antwortet sie sogar, nämlich auf die vielerlei Ansprüche des Gastrechts. Diese sagen, du darfst jetzt nicht die Hände in den Schoß legen. Sei nicht faul, nicht? Nicht hinsetzen. Präsentiere dich als gute Gastgeberin. Du bist nämlich, was du tust. Was wird man von dir sonst denken? Was bleibt sonst von dir, wenn der letzte Vorhang fällt? Präsentiere dein Portfolio. Zeige deinen Bauchladen. Menschen werden dich danach beurteilen. Diese Ansprüche dringen wie so ein Kreuzfeuer auf Martha ein. Tragisch, ja, sie verstopfen ihr schließlich die Ohren für ihren Gast, für Jesus, für Gott. Ja, so ist das leider. Das Leben ist gemeinhin lauter als Gottes Stimme. Martha, also das Muss, nimmt ihn nicht mehr wahr. Das wird daran erkennbar, dass sie dem Wort nicht mehr adäquat begegnet, nämlich als Hörende. Sie kommt vielmehr als Sprechende, nicht als Entsprechende, sondern als Überhörende. Sie beginnt nämlich dem Wort, welche Ungeheuerlichkeit, ihre Worte, ihre Themen, ihre Agenda in den Mund zu legen. Jetzt kriegt Jesus Anweisungen. Sag meiner Schwester, dass sie mir gefährlichst helfen soll. In diesem Satz verdichtet sich die ganze Tragik unseres Umgangs mit Gott und mit seinem Wort. Wir leiten alles um auf unsere Mühlen. Wir suchen in diesem Wort oft nicht ihn, sondern uns selbst. So wie wir überall uns selbst suchen, weil es nämlich dieses Wesen der Sünde ist, sich selbst zu umkreisen, sich in sich selbst zu vertiefen, als ob es gar keinen Gott gäbe, der zu uns sprechen möchte. Und dazu bauen wir Gott und sein Wort als einen, so eine Art himmlischen Doppelgänger auf. Gott wird zu so einem Ideal unserer Sehnsüchte und die Bibel soll deshalb sagen und bestätigen, was ich schon immer gedacht habe. Und den Rest, ja, da höre ich gar nicht hin. Da bin ich Martha. Da habe ich meine Agenda, das, was ich vorantreibe. Das, was muss. Aber treibe ich es oder bin ich Getriebener? Getrieben vom Leben ohne Gott, ohne Ewigkeit, vom Leben als letzter Gelegenheit. Martha, Martha, du hast viele Sorgen und Mühe, sagt Jesus. Dein Treiben hängt damit zusammen, dass du das Leben nicht in dir hast. Dein Leben ist ein Lauf auf den Abgrund zu. Und auf dem Weg dorthin versuchst du, das Ganze auf deine Art zu verlangsamen. Mit Ablenkung, mit Selbstbestätigung, mit Vergnügungen. Das hältst du für notwendig, aber das wendet deine Not gar nicht. Du treibst auf dem Strom des Lebens wie auf einem Fluss zu den Niagarafällen. Und je näher du dem Abgrund kommst, desto schneller geht's. Und du ackerst und du baust an deinem Denkmal. Du hortest vielleicht ein bisschen Reichtum, du planst Vergnügungen ein. Aber es ändert ja nichts daran. Du fährst auf den Abgrund zu. Da wird deine Geschäftigkeit nichts dran ändern. Was also tun? Jesus sagt zu Martha, eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Maria stellt sich dem Leben. Sie öffnet sich für Gott, um die Wahrheit ihres Lebens zu vernehmen. Das Leben ist in Gott. Gott ist das Leben. Die Verbindung mit ihm schlägt die Brücke zur Ewigkeit. Und diese Brücke können wir heute schlagen. Wir können aus unserem beschleunigten, ruhelosen Leben eine Brücke in die Ewigkeit, ins ewige Leben zulassen, wenn wir wie Maria dem Herrn des Lebens zuhören, ihn in unser Leben reinsprechen lassen. Dann kommt die Ewigkeit zu uns und die Hass, die letztlich unsere Todesangst ist, die hört auf. Jesus verdeutlicht das an einer anderen Stelle mit einer Frau, die täglich an einen Brunnen kommt, um Wasser zu schöpfen. Immer wieder kommt die dahin, weil sie, wie wir alle, immer wieder Durst hat. Und das ist ein Bild für unser Leben. Wir haben immer wieder Durst. Alles, was unter diesem Muss steht und was wir erledigen, die Zwänge, unter denen unsere Existenz steht, es ändert nichts daran. Der Durst kommt immer wieder. Unser Leben verbraucht sich. Es läuft unweigerlich auf den Tod zu. Aber Jesus sagt zu ihr, das ist nicht das Leben, wie es gedacht ist. durch den Tod begrenztes Leben ist nicht im Sinne des Erfinders. Und er sagt zu dieser Frau, die mit ihrem Gefäß da zum Brunnen kommt, wer von diesem Wasser trinkt, und dann zeigt Jesus auf diesen Brunnen und meint unser derzeitiges Leben. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Das ist der Brückenschlag. Es gibt eine Brücke zwischen Muss und Muße. Es gibt einen Weg, der dieses ganze Gehetze entscheidend blockt. Es ist die Beziehung zu Gott, die darin startet, dass wir ihn anhören, dass wir ihn in unser Leben sprechen lassen, dass wir ihn hören, dass wir uns von ihm etwas sagen lassen, dass wir uns von Gott in unser Leben hineinsprechen lassen und dem dann entsprechen, ihm also gehorchen, auf ihn hören. Hören ist was ganz Elementares, nicht? Der, auf den wir hören, dem gehören wir dann auch gewissermaßen. Dem sind wir, so wie man in alter Zeit sagte, hörig. Nicht? Wir wissen, in dieser Welt sollte man möglichst niemandem hörig sein. Wir kennen das von Sektenführern, von Ideologen. Das endet übel, nicht? Weil Menschen uns dann missbrauchen. Aber wir sollten Gott hörig sein, weil er gut ist, weil er heilig ist, weil er das Leben ist, weil er unsere Zukunft ist, weil er uns liebt. Er allein hat das verdient, kein Mensch. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Maria besitzt die Muße, Gott zuzuhören und den Brückenschlag zur Ewigkeit zu wagen. Und jeder Sonntag soll nach dem Willen Gottes so ein Tag der Muße sein. Muße ist ja nicht so rumhängen und unmotiviert nichts tun. Sonntag ist Feiertag. Wir feiern, nicht? Indem wir aus diesem festen Griff des Muss, der Agenden des Wochentages aussteigen können und auf den hören, dem wir gehören. Sonntag ist also Neukalibrierung, sage ich mal, für die Techniker. Oder er ist Schärfung der Werkzeuge für die Handwerker, nicht? Er ist Festzurren der eigenen Berufung, nicht? Und Muße ist inneres Vibrieren in Gespanntheit vor kreativem Tun, was uns bevorsteht. Und wenn wir uns jetzt mit den Wahlsonntagen in die Sommerpause verabschieden, dann wünschen wir Ihnen, dass Sie genau diese Muße mit in diesen Sommer mitnehmen können und immer wieder Momente dieser Muße auch haben. Nicht diese Muße der Maria, die dem Muss widerstehen kann, weil sie weiß, es ist jetzt Zeit zur Ewigkeit. Es ist die Zeit, die Brücke zu schlagen zum Leben. Es ist Zeit, die Berufung, die Vision zu schärfen. Es ist die Zeit zur Gemeinschaft mit dem Herrn des Lebens. Amen. Noch ein Nachwort. Es könnte ja sein, dass Sie Trainingsbedarf haben, wenn Sie nicht so genau wissen, wie Sie in diese Muße hineinkommen sollen. Da sage ich herzliche Einladung zum Training, auch in der Sommerpause, immer mittwochs, 18.30 Uhr, Wahlabend. Ein Impuls von Gott, das anschließend leckeres Essen mit netten Leuten, da findet jeder zur Muße. Das ist, ich sage Ihnen mal, das ist das Äquivalent von 3 Wochen Seychellen ungefähr. Also unbedingte Empfehlung, nicht? Das müssen Sie sich ansehen. So, jetzt aber fertig.